Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team- und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und führe dich auch heute wieder durch diese Podcast-Folge. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema VR. Ja, vielleicht warst du ja auch in der letzten Zeit auf einer dieser Digitalkonferenzen und hast gesehen, wie Menschen diese VR-Brillen ausprobiert haben. Ja, vielleicht hast du ja auch schon einmal selbst so eine Brille ausprobiert. Aber hast du sie auch schon mal in deinem Coaching oder in deiner Beratung eingesetzt? Also in der Arbeit mit deinen Kunden und Klienten? Einer, der das schon mal gemacht hat und jetzt von seinen ersten Erfahrungen berichten kann, ist Stefan Wirz-Bitzer. Und Stefan ist von Haus aus Soziologe und systemischer Berater und hat sich in der Pandemiezeit in das Feld VR hineingewagt. Und ich freue mich tatsächlich sehr, mit ihm sprechen zu dürfen. Ich muss gestehen, ich bin über ein paar Umwegen so auf ihn und auf das Thema gestoßen. Während einer Zugfahrt zu einem meiner Auftraggeber habe ich nämlich das Buch Gekonnt Online gelesen. Und darin war ein Beitrag von Stefan, in dem er über das Podcasten geschrieben hat. Und ja, als Podcasterin, kannst du dir ja denken, fand ich das natürlich mega interessant. Dann bin ich gleich mal auf seine Homepage gewandert, habe mich da umgesehen und dann habe ich da so ein besonderes Video entdeckt, in dem Stefan zeigt, wie Beratung im virtuellen Raum aussehen kann. Und ja, dann war ich gleich total geflasht und sehr angetan davon, habe so gedacht, das wäre ein tolles Thema für diesen Podcast hier. Und ja, genau, mit Stefan spreche ich in dieser Folge darüber, welche Möglichkeiten VR-Beratung gegenüber klassischer, videogestützter Beratung bietet, was man im virtuellen Raum alles machen kann, also was dieser Raum möglich macht. Stefan teilt mit uns auch seine Erfahrungen und wir sprechen natürlich auch über kritische Punkte. Okay, ich würde sagen, kommen wir steigen ein in die neue Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Stefan, ich begrüße dich ganz herzlich. Danke, dass du mit dir für heute Zeit nimmst, um auch hier zu sein. Und ich habe jetzt gerade am Anfang ein bisschen was zu dir gesagt und zu deiner Person und wie ich so auf dich gekommen bin. Und jetzt, ja, lass uns doch mal damit einsteigen, dass du uns erzählst, wer du bist und was du machst.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Finde ich toll, wie du so auf mich gekommen bist. Das war ja auch nicht ein ganz gerader Weg, sondern ein bisschen verschlungen, dass du auf dieses Thema gekommen bist, worüber wir hier eigentlich sprechen. Und freut mich auf jeden Fall. Ja, zu mir. Mein Name ist Stefan Wirz-Bitzer. Ich komme gebürtig aus dem Münsterland, lebe jetzt seit fast 20 Jahren immer wieder mit Unterbrechungen in Hamburg. Und bin studierter Soziologe und dieses Soziologiestudium, das habe ich, ich bin jetzt 40 Jahre zu einer Zeit gemacht, wo man das noch sehr frei und offen machen konnte. Das war vor den Bologna-Reformen. Da hatte man noch jede Menge Zeit, kreuz und quer zu studieren und in alle Sachen reinzuschauen. Und beim Soziologiestudium bin ich da auf Niklas Luhmann und die Systemtheorie gestoßen und das hat mich, das muss ich tatsächlich sagen, von Anfang an gehuckt. Das fand ich unglaublich interessant und habe mir dann zu der Zeit die Freiheit im Studium genommen und habe wirklich in den verschiedensten Fächern und Fachbereichen mir irgendwas über Systemik, systemisches Arbeiten, die Hintergründe und Philosophien vom Konstruktivismus und den Wittgenstein in der Philosophie abgeholt und mal geschaut, was machen die Biologen und die Informatiker, wenn es systemisch oder Systemtheorie ging oder geht. Und das hat mich einfach wahnsinnig abgeholt und wahnsinnig inspiriert. Und da habe ich tatsächlich eine unglaubliche Großzeit von meinem Studium mit verbracht und den Abschluss gemacht. Dann habe ich aber in Sachen, die damit gar nicht so viel zu tun haben, aber vielleicht mit dem Thema, wo wir heute so ein bisschen drüber sprechen, da habe ich nämlich über die Wikipedia beziehungsweise über kollaborative Online-Netzwerke und was die so in der Entwicklungszusammenarbeit machen könnten, meine Abschlussarbeit geschrieben. Und ja, das war ein Thema, was mich damals sehr interessiert hat und mich auch heute noch interessiert. Wie geht eigentlich unsere Gesellschaft, das, was so weich und einfach ist und vielleicht manchmal schwer, wie geht das mit der Technik zusammen und wie kann das, wie kann uns das da vielleicht weiterbringen und uns als Gesellschaft voranbringen? Ja, und dann bin ich mit ein paar Startschwierigkeiten, sag ich mal, im Job gelandet. Und jetzt aber ja, seit über 10 Jahren mehr oder weniger im Bereich HR, also alles, was Personalarbeit zu tun hat, unterwegs. Ich arbeite festangestellt auf einer Teilzeitstelle bei einer Genossenschaft und die hat für mich eine wunderbar große Größe, so groß, dass man sich da so eine Stelle erlauben kann, die nicht nur Personalarbeit, Personalgewinnung macht, sondern wo auch ein bisschen Unternehmensentwicklung dabei ist und Öffentlichkeitsarbeit in meinem Bereich reinschwappt. Und das finde ich wunderbar und das macht mir auch Spaß. Und daneben bin ich selbstständig als systemischer Berater unterwegs. Naja, ich habe ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie sehr mich da im Studium die Systemtheorie fasziniert hat. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich mir halt vor ein paar Jahren überlegt habe, oh, das hat dich immer so angefixt, was kannst du da eigentlich noch mitmachen? Wo ja, hast du da eigentlich Lust, das, was dich theoretisch und wissenschaftlich immer so fasziniert hat, vielleicht nochmal näher und mehr in dein Leben reinzuholen? Und da habe ich eine systemische Ausbildung gemacht und ja, bin seitdem oder eigentlich direkt im Anschluss der Ausbildung selbstständig unterwegs und habe eine kleine Internetseite, wo ich auch
eine schöne Internetseite, muss man schon sagen, da war ich ja jetzt schon erstmal so ein bisschen drauf und durfte mich inspirieren lassen. So, jetzt musste ich das mal kurz nochmal so reinbringen.
Ja, danke für die Blumen. Schmeichelt mich tatsächlich sehr, weil du schön gesagt hast und ich immer den Anspruch habe, das eigentlich noch ein bisschen schöner zu machen, weil das ist auch so ein DIY-Gefrickel, auch ein sehr großes Thema in meinem Leben. Wie kann man Sachen eigentlich selber machen? Und ich habe da auch die von vorne bis hinten sozusagen selber mir zusammengeschraubt und bin da immer so ein bisschen dran. Und der Designer vom Herrn bin ich nun nicht und deswegen hadere ich da immer so ein bisschen mit dem Optischen. Aber nun gut, das ist nun die eine Seite, wie es aussieht und die andere Seite so, was drinsteht und was das für mich bedeutet. Und das ist für mich auch ganz viel, dass ich mich mit Themen beschäftigen kann, wo ich wirklich Spaß dran habe und wo ich Leidenschaft für habe und die mich selber einfach interessieren. Weil dann ist es keine Arbeit, dann macht es einfach Spaß und dann ist es auch egal, ob ein Artikel, den ich schreibe, sich 2 Leute angucken oder was weiß ich, wie viele mehr.
Ja, verstehe ich gut. Also das meinte ich halt auch gerade damit, wie natürlich vielleicht einmal so visuell, also wie sieht's aus, aber auch, dass du ja auch Content zur Verfügung stellst. Also ich konnte mich doch schon mal so durchklicken, habe gedacht, das ist ja interessant. Und hier teilt er irgendwie eine Podcast-Liste und hier kann ich mir ein Video anschauen. Da kommen wir ja sicherlich gleich auch noch zu. Das fand ich schon total ansprechend und hat einfach eingeladen, auf deiner Seite zu verweilen. Ne? Wo wir schon beim Thema sind, Stefan, ich mag mal mit dir einsteigen, so hier. Ja.
Schreib mal.
Und auch wenn ich jetzt gerne mit dir weiter über Luhmann quatschen würde. Ja. Zum Thema, guck mal, jetzt waren wir so beim Konstruktivismus, Erschaffen von Wirklichkeiten. Wir sind ja so in Kontakt gekommen, weil du dich auch mit dem Thema virtuelle Realität beschäftigst. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, also ich hatte so 2 Artikel mal gelesen in der Zeitung, ist noch gar nicht so lange her, so Anfang des Jahres beschäftigten sich jetzt schon ein paar Leute damit und auf Konferenzen, so im digitalen Bereich, sieht man plötzlich die Menschen mit diesen virtuellen Brillen. Und wow, das ist so eine neue Welt. Und dann sind wir in Kontakt gekommen, weil mein Empfinden ist, das machen noch nicht viele. Und es hat sicherlich auch Herausforderungen, Hürden, da sprechen wir sicherlich heute auch noch, aber auch Möglichkeiten. Und habe ich gedacht, boah, wie spannend ist das, mit jemandem mal darüber zu sprechen, der das schon mal ausprobiert hat. Mhm. Also so ganz experimentell sich in dieses Feld vorgewagt hast. Und das war's ja jetzt du, dachte ich so, boah, das ist so interessant, auch für die Hörer und Hörerinnen, denke ich, auch wenn wir jetzt auditiv hier sind und wir eigentlich über ein visuelles Thema sprechen. Magst du uns mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, also den virtuellen Raum, ist ja nochmal was anderes als Videokonferenz, wirklich virtuelle Realität zu nutzen für die Beratung. Wie bist du dazu gekommen? Wie war so deine Idee?
Ja, das war in dem Sinne gar nicht geplant, aber ich habe zu der Zeit, war es am Ende von einem Seminar und man sollte nochmal was vorstellen, ein Projekt, an dem man arbeitet oder wo man sich da Gedanken zugemacht hat. Und dann dachte ich, hatte ich sowas im Hinterkopf, ah ja, okay, ich habe irgendwas noch vor mir, was ich da so präsentieren soll. Und dann war es tatsächlich eigentlich mehr oder weniger ein blöder Zufall. Das war jetzt Sommer vor ziemlich genau 2 Jahren. Das heißt, wir waren mitten in Corona drin und menschliche Kontakte waren jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und ich wohne hier an einer sehr belebten Straße, ziemlich im Zentrum von Hamburg. Und es ist eine Fahrradstraße. Das heißt, da fahren wirklich viele Fahrräder oft dran vorbei. Und wenn man sich dann vor die Tür sitzt und vielleicht abends noch ein Feierabendbierchen trinkt, dann trifft man auch immer wieder Leute, die da gerade vorbeiradeln. Und da habe ich einen Bekannten getroffen, der gerade in einer systemischen Ausbildung drin steckte und von Corona sehr angefressen war und beziehungsweise auch von der Ausbildung, die er dort gemacht hat, sehr angefressen war, weil er gesagt hat, alles findet nur noch über Videokonferenzen statt und die sagen uns, das sei die Zukunft der Beratung und da wird's hingehen. Und naja, ihm hat's überhaupt nicht gefallen. Und das ist die Zukunft der Beratung, hat halt in mir total nachgehalten. Da habe ich das Gefühl gehabt, er erzählt mir jetzt über Videokonferenzen und dass das die Zukunft sein soll. Ich habe da Beratung vielleicht so ein bisschen im Kopf ausgeklammert. Aber für mich war das Ding, dass ich gesagt habe, naja, Videokonferenzen, die habe ich schon vor gefühlt 10 Jahren oder 15 Jahren gemacht, beziehungsweise damals haben ja einmal Leute noch gesagt, ich skype und wenn man dann irgendwo weit weg im Urlaub war, konnte man nochmal mit daheim skypen und die Leute sehen. Das habe ich zu der Zeit gemacht. Da war ich in Brasilien und dann habe meine Familie sozusagen Weihnachten per Skype abgeholt. Vielleicht auch so ein paar Sachen, die Leute jetzt in der Pandemie gemacht haben. Und da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, naja, das ist doch jetzt nichts Neues. Da will man doch nicht sagen, das ist die Zukunft. Und das hat mich einfach getriggert. Das hat mich nicht losgelassen zu sagen, dann wird so eine Technologie, die irgendwie über 20 Jahre alt ist, als Zukunft der Beratung verkauft. Und dann habe ich einfach nur geschaut, naja, was gibt es denn, was vielleicht noch ein bisschen weiter weg ist und wo wir jetzt noch nicht so richtig drauf schauen können. Und da war VR relativ naheliegend für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte da zwar überhaupt keine Andockpunkte, hatte bis auf einmal, wo ich in so einem Museum in Bremen so eine VR-Brille auf hatte, da konnte man, glaube ich, Wale beobachten. Da war ich mit meiner Tochter so im Kindermuseum und naja, wie gesagt, ich wusste nicht, wie das funktioniert, was man damit machen kann, was es gibt und habe dann einfach gedacht, naja, das lässt sich aber schon rauskriegen. Also irgendwas wird da zu machen sein. Dann habe ich mir YouTube-Videos angeguckt, was Leute in VR machen und was es da so gibt und habe gesehen, da schieben sich so ein paar Kinderbälle rum und die haben dann aufgenommen, wie sie da virtuell mit so einem Basketball rumgeschmissen haben und so Pizza von links nach rechts gemacht haben in so einem Raum und das war einfach absolut kindisch und gar nichts, aber ich habe das Gefühl gehabt, wow, genau das ist es, wonach ich gesucht habe und man kann mit Objekten interagieren in einem virtuellen Raum, das bringt uns schon miles ahead, wenn man jetzt mal gucken will, was könnte denn Zukunft von Beratung sein.
Darf ich da kurz mal rein? Ich finde das so spannend, weil ich dachte, vielleicht warst du schon vorher so richtig Gamer oder so oder warst schon vorher in so einem virtuellen Raum unterwegs und hast dir dann so gedacht, ach, das mache ich jetzt hier. Aber es ist ja irgendwie, so wie du es jetzt gerade erzählst, viel experimenteller noch so, da muss ja noch mehr dabei sein, so.
War es tatsächlich auch, ne? Also ich hatte jetzt kein VR-Headset zu Hause oder sowas und war da nicht eingestiegen, weil ich da für mich nicht die Anwendung gesehen habe. So, ne? Ja. Ich bin jetzt niemand, der großartig Spiele spielt oder so. Ich meine, klaro, seit den 90ern dattel ich auch mal immer so kleine Sachen und bin computeraffin und mich interessieren alle Sachen in und ums Internet. Aber auch so die Einstiegshürden, das ist ja auch nicht ganz ohne, wenn man sich so eine VR-Brille holt und man weiß erst gar nicht, was die denn überhaupt können muss. Und da gibt es tausende Modelle und was man denn damit überhaupt will. Und vorher gab es für mich die Anwendung einfach nicht, weil ich da oft keine Spiele oder so, die es da drin gibt, Lust hatte oder mich da nichts dran gereizt hat.
Und das, wie bist du denn, hast du die denn einfach gekauft? Also die kostet ja auch was, ne? Wie teuer ist so eine Brille?
Also das kommt so ein bisschen drauf an. Die kann man, sagen wir mal so, wie so ein Mittelklasse-Smartphone. Dann ist man schon, dann ist man schon gut mit dabei. Es ist jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden, einfach weil es die vor knapp 2 Jahren ist einfach mal eine rechtliche Sache, die dahinter steht. Also wer ein großer Anbieter war oder auch ist Oculus. Die wurden vom Meta-Konzern, also ehemals Facebook, aufgekauft. Und die standen vorher in diesen, den großen Elektrokaufhäusern herum und man konnte sie ausprobieren und kaufen. Und das hat tatsächlich eher nachgelassen. Gerade weil es da so datenschutzrechtliche Sachen zwischen Facebook und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Hintergrund war.
Ja, genau. Aber das ist eh immer so eine Schwierigkeit dann auch, also egal in welchem virtuellen Kontext wir uns ja gerade bewegen. Wir haben so viele Plattformen auch, wo es ja auch schwierig wird mit dem Datenschutz. Eigentlich dürfen wir gar nichts mehr machen. Aber gut, das ist, kann man ja auch nochmal verstehen. Das ist also auch nochmal ein Thema, ne?
Genau, und wenn du das Internet so hast, dann wird es ja jetzt vor jeder Seite abgefragt. Ne? Jeder muss da so seine Cookie-Policy haben und zustimmen und ich bin dabei. Und das ist halt bei den Brillen, die jetzt mehr oder weniger, wenn wir von Oculus sprechen, zum Meta-Konzern gehören, nicht so gewesen. Und deswegen sind die sozusagen aus den großen Displays erstmal raus verschwunden, so wie ich das beobachtet habe. Aber ich habe es tatsächlich so gemacht, bin durch die Elektromärkte gegangen, habe probiert und geguckt und was gibt's da und auch wieder 50 Videos angeguckt und was will ich eigentlich damit und wie muss ich das nutzen können, und da war mir klar, das darf nicht irgendwie an den PC angeschlossen sein, weil dann kriegen die Leute, mit denen ich das machen will, richtig Panik vielleicht, sondern das muss schon was Portables sein, und da hat sich das Modell von Oculus damals angeboten, weil da sozusagen die ganze Rechnerei in der Brille stattfindet und man muss keinen externen PC haben, sondern man setzt sie sich einfach auf und dann ist da Batterie und alle Kameras und die ganze Technik sozusagen in diesem riesigen, klobigen Brillenungetüm
schon drin. Ja, Wahnsinn. Das heißt, ich stelle mir jetzt gerade so vor, Stefan geht jetzt in den Laden, holt sich da so eine Brille und dann musst du ja auch Zugang haben zu diesen Räumen. Also ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wo finde ich das, aber vielleicht googelt man das nach und dann findet man diese virtuellen Räume.
Genau, ja, das wusste ich auch nicht. Da gibt es halt verschiedene Anwendungen für, und ich hatte halt da ein YouTube-Video gesehen mit einer Anwendung, wo ich gesehen habe, da können die Leute mit ihren Avataren, na, das waren diese Kinder, die Pizza und Basketbälle hin und her geschmissen haben, und dann wusste ich einfach, es geht, und es gibt jetzt schon solche Anwendungen, in denen man mehr oder weniger frei und Sandbox-mäßig eine Umgebung hat, mit dem man sich mit anderen Leuten treffen kann und Objekte bewegen kann. Und das war, was für mich gereicht hat, zu sagen, okay, dann probieren wir es einfach mal. Weil das, was ich am spannendsten fand und immer noch finde, ist tatsächlich, dass man wenn man mit Objekten interagiert, dass man das ganze Thema Aufstellungsarbeiten viel besser machen kann. Und das ist eine Sache, die funktioniert einfach nicht, wenn man, oder funktioniert wirklich nur krückenmäßig, wenn man einen flachen Bildschirm hat und sagt, wir machen halt eine Beratung online und du sitzt auf deiner Seite des Bildschirms und ich sitze auf meiner Seite des Bildschirms. Dann habe ich einfach nicht die Perspektive, die ich haben möchte. Und klaro, kann man sich dann behelfen und sagen, wir stellen jetzt vorher mal kleine Figürchen auf und gucken beide, du siehst die Figuren, die du aufstellst, und ich sehe es mit einer Kamera. Aber es ist halt noch was anderes, als wenn man wirklich sich im Raum bewegt und viel mehr Körperlichkeit dabei ist. Ich gehe rein in die Arbeit, ich gehe wieder raus in der Arbeit, ich nimm was in die Hand. Naja, jetzt sage ich schon mal, nimm virtuell was in die Hand. Aber man hat halt das Gefühl, man nimmt was in die Hand und platziert es wirklich an einem anderen Ort und bewegt sich vielleicht 2 Meter dorthin und steht in der Aufstellung und schaut mal links und schaut mal rechts und geht wieder raus. Das macht es für mich tatsächlich, das macht es tatsächlich auch klarer. Man kann mit allen Aufstellungen machen, mit den Teetassen auf dem Tisch oder so. Und dann, das funktioniert auch. Aber naja, ich hatte tatsächlich sowas wie so eine ganz typische Klötzchen, große Klötzchen. Ich gehe da rein und mache da wirklich was mit. Sowas wollte ich digital abbilden. Und da habe ich es halt in diesem Video gesehen und gedacht, das funktioniert. Und dann bin ich den Schritt gegangen, habe die Brille gekauft und geguckt, welche Anwendung gibt es da, mit welchen kann man da was machen. Dann ist es nachher eine andere Anwendung geworden, als ich da in dem Kinder-Video da gesehen habe, weil ich was gefunden habe, was noch besser dazu passte. Und die nennt sich VR-Chat. Hat vielleicht die eine oder andere Person schon mal von gehört. Es gab da so im Wahlkampf, ich komme jetzt ins Quatschen. Wir müssen vielleicht auch nicht zu viele Abschweifungen nehmen, sonst sind wir hier vielleicht in 5 Stunden nochmal
dabei. Das ist auch dabei. Interessant, ja. Mein französischer genau. Podcast. Die Franzosen mögen ja so lange.
Genau, oder der unendliche.
Der unendliche Podcast. Ja. Ich finde es gerade nochmal, vielleicht so an dieser virtuellen Realität. Es gibt ja jetzt auch, also du hast ja auch Videos auf deiner Homepage, die haben mich da auch nochmal beeindruckt und mir auch nochmal so ein Gefühl gegeben, was das eigentlich bedeutet. Gerade in der Videokonferenz wird ja häufig erzählt, ja, da fehlt uns irgendwie so der Raum. Ne? Also wir haben überall diese Kacheln, die uns da so anschauen und ganz häufig es fehlt der Raum um uns, wo wir vielleicht auch nochmal Ergebnisse festhalten oder der einfach auf uns einwirkt in seinem ganzen So-Sein. Das finde ich nochmal interessant. Im virtuellen Raum habe ich dann eher das Gefühl, das ist ein Raum, ja? Also ich erlebe das auch so. Würdest du das sagen? Also das.
Ja, voll. Ja. Und es ist tatsächlich Raum mit allem, was dazu gehört. Also gerade diese Anwendung via Chat, von der ich gesprochen habe, die basiert sozusagen auf Räumen, also es gibt da vorgegeben, aber auch jeder kann mit den nötigen Skills sozusagen eigene Räume sich erschaffen. Also es ist jetzt nicht eine zusammenhängende Welt, in der man sozusagen auf die Straße geht und dann 5 Meter weiter runter und dann ins nächste Haus reingeht, sondern es sind halt Räume. Und man kann sich so von Raum in den nächsten Raum teleportieren. Und jeder von diesen Raum kann alles sein. Also von einer mittelalterlichen Burg bis ein Strandszenario oder irgendwelche japanischen Tempel oder eine Weltraumstation oder ein Wald, in dem Bögen verteilt sind und man Robin Hood spielen kann oder ein Basketballcourt oder ein Gerichtssaal oder. Also es ist einfach unendlich groß und ganz viel, was es jetzt schon gibt und was, oder alles gerade, was ich benannt habe, waren Beispiele, die Leute programmiert haben. Und was es aber am häufigsten gibt und wie es halt tatsächlich am häufigsten von Leuten in VR-Chat genutzt werden, sind irgendwelche Diskos, Kneipenräume oder einfach Wohnzimmer, wo die Leute abhängen, zusammen in virtueller Welt vielleicht sich mit ihren Freunden ein Video anschauen und Fernsehen schauen und ja da in den virtuellen Sesseln sitzen.
Das ist ja verrückt. Das heißt, man sitzt in dem virtuellen Sessel und guckt gemeinsam einen Film.
Ja, das kann man machen.
Ja, Wahnsinn. Okay.
Das kann man machen. Ja. Genau, also wenn man überall auf der Welt seine Freunde verteilt hat, sitzt man dann trotzdem zusammen in einem virtuellen Raum und kann sich die Lieblingsserie weiter anschauen. Und manche Leute tanzen auch, manche Leute flirten herum, manche spielen irgendwelche Wahrheit- oder Pflichtspiele oder viel wird auch einfach nur Blödsinn gelabert und herumexperimentiert und was da so gehen kann.
Wie im Präsenz auch. Aber interessant, also diese Räume gibt es ja dann schon. Mhm. Die sind von jemandem dann gebaut worden. Das heißt, du musstest dir jetzt selber nicht deinen Raum bauen, sondern du konntest dann einfach eines dieser Räume nutzen und kannst dich dann darin bewegen. Genau, ich fand das auch interessant. Das habe ich bei dir im Video gesehen auf der Homepage. Ich weiß gar nicht, ob das Strand oder Wüste war. Mhm. War auch einfach, ne, irgendwie ganz viel Sand und dann bist du da durch so ein Portal gegangen und dann war man irgendwie in so einem anderen Raum.
Genau, das, was du mit diesem Portal gerade gesagt hast, so funktioniert es halt, ne, dass man halt in einem abgegrenzten Raum ist, den kann man sich, wenn es in echt wäre, vielleicht so vorstellen wie so ein Handballfeld. So ist meistens die Größe, wie groß die sozusagen sein können, um nicht zu groß und zu viel Rechenkapazität zu benutzen, bis das alles gerendert wird. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen, dass man auf so einem Raum ist, der so groß ist wie ein Handballfeld ist und wo es dann vielleicht auch verschiedene Zimmer drin geben kann oder da halt auch einfach aufgemacht ist, wie, was du gerade gesagt hast, so Wüste oder Strand oder eine Insel, die da so ist. Und wenn man dann halt in den nächsten Raum gehen will, dann macht man ein Portal auf und sucht sich halt vorher im Menü den nächsten Raum, wo man hingehen will. Und alle Personen, die mit einem in dem Raum sind, können dann halt auch durch das gleiche Portal gehen und sind dann auch im nächsten Raum. Und das, was ich gerade erzählt habe, dass die Leute in den Räumen spielen und unterwegs sind, die sind dann natürlich nicht immer dabei. Also da könnte man natürlich keine Beratung machen. Ja. Jeden Raum ist ja digital, kann es unendlich oft geben. Also es können, weiß nicht, 100 Mal gleichzeitig der Raum Stefans Werkstatt eröffnet werden, sag ich mal. Und jeder kann da drin sein und sagen, wer darf noch in den Raum.
Ah, okay. Das heißt, der ist zwar vorgebaut, aber ich kann dann sagen, ich bin da jetzt drin und dann kann der Nächste sagen, okay, ich möchte jetzt auch die Wüste und dann ist er halt die Wüste 2 oder die Wüste 100.
Genau,
und
genau. Dann wird der sozusagen zu einem privaten Raum und du kannst halt auch immer sagen, wer da Zutritt zu haben soll, ob du allen möglichen Spielern oder Leuten, die gerade in VR-Chat unterwegs sind, den Eintritt ermöglicht oder ob du sagst, nee, das ist jetzt ein privater Raum, da bin ich jetzt nur mit meinem Klienten unterwegs und nur wir beide und kein anderer kommt da bitte rein. Und genauso halt auch, wenn man sich gegebenenfalls von Raum zu Raum bewegt.
Ja, Wahnsinn. Und was würdest du sagen, Stefan, was waren jetzt so deine Erfahrungen damit? Also du hast ja auch jetzt beraten im virtuellen Raum. Mhm. Wollen wir da mal so reinschauen?
Ja, klar, können so wir war? Gerne machen. vielleicht sollte ich das am Anfang noch anmerken, damit hier jetzt oder damit die Leute einfach genau wissen, was ich da gemacht habe. Ich habe ganz normale Beratungssitzungen gemacht, das hast du schon richtig gesagt. Ich habe aber am Anfang oder ich habe mir die Leute tatsächlich im echten Leben gesucht, aber schon als echte Klienten und Klientin. Ich habe dann Nachbarschaftsnetzwerk genutzt und einfach gefragt, wer hat Lust, sich mal so eine Beratung abzuholen und mit mir gemeinsam so einen experimentellen Prozess durchzumachen. Weil mir war es schon wichtig, die Leute sollen mehr oder weniger vor Ort sein, also damit diese ganzen technischen Sachen funktionieren. Und mir war es, und das möchte ich auch dazu sagen, wichtig, dass ich sage, okay, diese Beratungs- oder diese Beratungs-Sessions, die wir jetzt gemeinsam machen, die kosten für euch kein Geld, sondern das ist für mich auch eine Sache, an der ich arbeite. Und so habe ich mir da Klienten und Klientinnen zusammengesucht, die da Lust hatten mit mir.
Und es ist auch so ein bisschen, wie ich nenne das gerne so Barrierefreiheit. Also ich weiß das noch so im ersten Lockdown und ja, ich würde jetzt sagen, so innerhalb der 2 Jahre, je nachdem, wie fit jetzt so die Teams waren, mit denen ich da gearbeitet habe, gab es immer mal wieder auch Teams, die kamen auf mich zu und haben dann gesagt, ja, kommen Sie bitte. Und da wollte ich noch gar nicht kommen. Also bin ich nicht wieder in Präsenz irgendwo reingefahren und habe dann so gesagt, ja, wir können uns ja im virtuellen Raum treffen. Und für manche war es dann sowas wie, oh, wir wissen nicht, ob wir uns das zutrauen. Und da weiß ich noch, und das würde ich auch heute immer noch so machen, dass ich das einfach angeboten habe. Wir probieren das einfach mal so aus, also ohne das jetzt so abzurechnen. Mehr so in einem, fast schon wie so ein Auftragsklärungsgespräch. Wir lernen uns mal kennen digital und dann probieren wir mal so ein Whiteboard aus. Und dann bin ich auch häufig schon eingestiegen, was könnte ein Thema sein und so. Und dann war am Ende klar, ach jo, das funktioniert ja doch. Also ich glaube, wir brauchen auch so ein bisschen diese Zeit, dass wir uns an sowas gewöhnen dürfen, dass auch unser Gegenüber austesten darf, ist das überhaupt was für mich? ohne gleich zu sagen, jede Minute mit mir wird da so abgerechnet, sondern lasst uns das mal ausprobieren. Ich meine, das war ja jetzt auch ganz viel in dieser Pandemiezeit, auch neues Experimentieren, neue Welten kennenlernen. Wie gesagt, das würde ich heute auch noch machen, wenn das jetzt jemand nicht könnte. So, ja.
Also da sprichst du einen total wichtigen Punkt an. Das war auf jeden Fall so. Also es war so, die Leute sind zu mir gekommen in die Beratungsörtlichkeit. Und da haben wir auch erstmal tatsächlich ein Gespräch face-to-face geführt und darüber gesprochen, ja, über welches Thema sollte es denn gehen, was könnte es passieren. Wir können jederzeit auch die Maske abnehmen und in Präsenz zurückkehren. Und da machen wir es tatsächlich in Präsenz, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie wirkt das denn gerade? Ist das vielleicht überfordernd? Kommen die Leute dann nicht mit ihren Themen an? Und es sollte natürlich in erster Linie für die Leute auch eine wirklich gute Beratung sein und nicht nur ein Exploit für mich, dass ich mir da sozusagen meine Erfahrung abhole. Und deswegen haben wir es halt in Präsenz gemacht mit zwei Räumen, die sozusagen direkt nebeneinander sind. Den Personen waren dann im normalen Beratungsraum und ich bin nach nebenan gegangen. Aber vorher hatten wir tatsächlich immer erst ein Vorgespräch. Worum soll es gehen? Wie funktioniert die Technik? Wer bin ich denn eigentlich? Dass wir solche Sachen geklärt haben. Weil es ist ja auch so, wenn man dann an einem anderen Ort ist und sich auf einmal so, ich sag eigentlich lieber Helm als Brille, weil es tatsächlich so fast so schwer ist wie so ein Ritterhelm. Naja, jetzt niemanden abschrecken. Aber es ist halt, es ist noch nicht die ausgereifte Technik, wie wir sie vielleicht irgendwann haben werden. Naja, auf jeden Fall, dann sieht man ja auf einmal nichts mehr. Man ist nicht mehr orientiert. Man hört vor allem das, was in der digitalen Umgebung stattfindet. Und trotzdem ist man ja aber eigentlich an einem Raum, den man noch nicht so kennt. Und auch das kann ja auch was mit Leuten machen. War einfach nötig. Fast niemand hat eine VR-Brille zu Hause. Ich habe erst in VR-Chat und in so verschiedenen Foren probiert, Leute zu finden, die sozusagen da aus der Community Lust hatten, Beratung zu machen. Habe ich niemanden gefunden. Und dann habe ich halt, bin ich den Weg andersrum gegangen und habe mir sozusagen Leute hier ganz altmodisch aus der Nachbarschaft geholt. Also nicht Nachbarn, die ich kannte oder so, ne, aber Leute, die hier dieses Nachbarschaftsnetzwerk genutzt haben und dann sozusagen in den Beratungsraum gekommen sind und mit mir das experimentiert haben.
Ja, super spannend. Und dann habt ihr losgelegt. Du hast ja gerade schon erzählt, so Aufstellungsarbeit ist etwas, was total gut gelingt. Und wenn wir so in die Vorteile reinschauen, bevor wir vielleicht noch mal so ein bisschen die kritische Brille aufsetzen. Was würdest du sagen, was sind denn so Vorteile im virtuellen Raum?
Also die Vorteile muss man tatsächlich in allererster Linie gegenüber den anderen Formen der Online-Beratung sehen. Klaro, jede einzelne Form der Online-Beratung hat ihre ganz eigenen Vorteile und auch ihre Berechtigung, so wie sie da ist. Wo ich aber jetzt drauf oder wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dass es vor allem mir nicht gereicht hat, sowas wie Aufstellungsarbeiten zu machen. Ja. Und da die Arbeit zu interagieren, wirklich gefühlt im gleichen Raum zu sein, das wird dann immer so unter dem Begriff der Immersion gefasst. Also man fühlt sich wirklich hereingezogen da drin. Also wir beide sehen uns ja jetzt gerade auch, während wir den Podcast machen, nicht weil wir im gleichen Raum sind, sondern weil wir nebenbei sozusagen eine Videokonferenz laufen lassen. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, du sitzt mit mir im Raum. Ich gucke auf den Bildschirm, aber ich kann auch nebenan auf meine Wand schauen. Und das ist halt, wenn man in VR unterwegs ist, nicht so. Man hat wirklich das Gefühl, man ist mit der anderen Person in einem Raum. Klaro, es ist nicht fotorealistisch und die Avatare, in denen man sich bewegt, wirken eher pixelig, comicartig vielleicht. Ne? Das ist so, wie man sich Computergrafik wie vor 20, 25 Jahren vorstellen kann. Mhm. Aber man hat tatsächlich das Gefühl, man ist mit jemandem in einem Raum und kann dort zusammen irgendwelche Sachen machen, Aufstellungsarbeiten machen, mit die virtuellen Stiften arbeiten und gemeinsam irgendwelche Sachen auf den Boden schreiben, Lebenswege zeichnen, so wie man das der Fluss des Lebens vielleicht mit Seilen legt oder so, kann man halt dort mit virtuellen Stiften auf den Boden malen. Und da hat man halt tatsächlich ein unglaubliches Gefühl der Präsenz und zusammen in einem Raum zu sein. Und das ist, ja, das kriegt man einfach mit anderen Sachen nicht hin. Und das gehört qua Definition zu VR dazu.
Ja.
Und das ist natürlich sehr schön und macht Beratung anders und gut.
Ja, und es bietet ja auch noch mehr Vorteile manchmal als der Raum in Präsenz. Also dieses Video, was du auf deiner Seite hast, wir müssen das auf jeden Fall verlinken, Stefan, wenn wir dürfen. Ja,
das können wir gerne machen. Auch das ist wieder ein richtiges DIY-Video, das erste Video, was ich zusammengeschnippelt habe.
Ja,
aber ich glaube, es transportiert, man sieht, was damit rübergebracht werden soll. Aber an alle Leute, die jetzt Gott weiß was erwarten, ich bin kein professioneller Videobearbeiter, sondern ich habe da einfach mitgeschnitten, was man da sozusagen erleben kann. Und ich glaube, du sprichst da auf eine Sache an, das, was man nicht im echten Leben machen kann. Und das habe ich dann so die Zwerg-Riesen-Beratung die Zwerg-Riesen-Methode genannt, weil man halt mit den Avataren, naja, wenn wir uns durch die Welt bewegen, sind wir immer 1,80 groß oder 1,70 oder 1,60. Naja, das, womit wir einfach so herumlaufen. Und das ist einfach in virtuellen Welten nicht vorgegeben. Da können wir auch Avatare hereinschlüpfen, die 30 Zentimeter groß sind oder die 5 Meter groß sind.
Ja.
Und das macht natürlich auch dann eine Aufstellungsarbeit ganz anders. Zum Beispiel bei dieser Zwerg-Riesen-Aufstellung, wenn man dann als 1,80 normal großer Avatar oder 1,60 normal großer Avatar die Aufstellungsarbeit macht. Und auch sonst gehen wir häufig am Ende im echten Leben raus aus so einer Aufstellung und schauen uns die nochmal von außen an und wie sieht's denn jetzt mit Abstand aus? Und diesen Abstand kann man natürlich, indem man dieses nach außen gehen macht, indem man den Avatar ändert, nochmal ganz anders eindrücklich machen, weil plötzlich ist das, was man aufgestellt hat, kann man sich von 5 Meter Höhe anschauen und als 5 Meter Riese nochmal da drumherum gehen oder halt auch als ganz kleine Person. Und das macht einfach was mit einem, wenn man merkt, die Aufstellung, die ich jetzt gerade gemacht habe, das, wo ich so voll drin war, so ganz verstrickt war, da kann ich mich auf einmal ganz, ganz weit von distanzieren und das wirklich aus so einer Vogelperspektive anschauen und nicht nur gedanklich oder so aus einer Vogelperspektive und das, was wir ja sonst als Beratende häufig machen, zu sagen, zieh dich doch mal zurück und schau dann nochmal von einem anderen Abstand da drauf. Diesen anderen Abstand können wir dann ganz real, auch wenn es virtuell ist, aber ganz real erfahrbar machen. Und das macht was mit einem. Das
Absolut.
Ist einfach eine andere Perspektive und darum geht es ja ganz häufig, wenn wir Beratung machen, andere Perspektiven anzubieten. Und naja, Perspektive ist halt auch, kann auch was Optisches sein.
Ja, also ich erinnere mich an dieses Video, das war ja also wirklich ein Raum und dann hast du diesen Avatar großgezogen, das muss man auch noch sagen, das war Kermit der Frosch, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal so darauf, also was ist überhaupt für Avatar-Möglichkeiten da so, das ist ja auch noch mal was. Mhm. Und dann hatte dieser Raum plötzlich keine Decke mehr, sondern es war dann oben plötzlich schwarz und dieser Avatar wuchs und wuchs und wuchs und schaute dann von oben auf diese Aufstellung runter. Und da habe ich nämlich auch gedacht, sowas ist ja im echten Leben nicht möglich. Also wenn ich Aufstellungsarbeit mit Teams mache und jemand schaut nochmal von draußen drauf, dann ist er natürlich immer wieder in seiner Größe oder vielleicht habe ich sogar sowas wie eine Leiter dabei und das hatte ich auch schon mal. Mhm. Aber trotzdem ist die Höhe ja nicht so hoch, dass ich ganz von oben drauf schauen kann, sondern ich habe immer nur noch so eine gewisse Perspektive, dass ich zwar drüber bin, aber so ein bisschen wie so halbschräg drüber, ja. Aber nicht so enorm von oben. Und was das vielleicht auch noch mal vom Gefühl mit Abstand macht, was man da vielleicht noch mal anderes sieht, ne? Also aus, wie du es gerade sagtest, aus dieser so anderen Perspektive. Das fand ich schon sehr eindrücklich.
Ja, und das ist es tatsächlich, ne? So wie wenn man zum ersten Mal eine VR-Brille aufhat, das besonders eindrücklich ist, weil man auf einmal denkt, wow, was kann ich denn hier alles sehen und wie überwältigend ist es, kann man tatsächlich immer mit auch so kleineren Spielereien, technische Spielereien, Taschenzaubertricks, neue Perspektiven erzeugen und Verblüffungsmomente.
Ja, kann ich eigentlich auch so andere, das ist mal eine Frage, ich weiß das gar nicht, so andere Avatare dann nochmal so hinstellen, auch wenn die gar nicht da sind oder irgendwie sowas wie personengroße Objekte da reinstellen?
Also das ist technisch überhaupt kein Problem und das geht in der Anwendung, die es jetzt gerade so gibt, die ich da benutzt habe, dieses VR-Chat, das ist natürlich auch nur eine von Hunderten von digitalen Anwendungen, die es da gerade gibt. Da gibt es nichts, das gibt es das nicht, dass man Objekte sozusagen hereinholen kann. Vom Prinzip ist das aber kein Problem und in anderen Anwendungen gibt es das auch. Die sind dann die sagen wir mal, vielleicht eher didaktisch aufgearbeitet sind. Typisches Klassenzimmer, vorne referiert jemand und dann könnte die Lehrkraft vorne, keine Ahnung, vorne vorher die Objekte gestaltet haben und es geht um Bio und dann holt man sich erst das Pferd rein, dann das Pferdeskelett und dann den Elefanten und das Elefantenskelett und alle Leute in diesem Klassenraum laufen dann über diese oder vielleicht auch durch diese dreidimensionalen Objekte und können sich angucken, naja, wo genau liegt denn jetzt das Herz vom Löwen oder sowas, ne? Dass sowas geht.
Ja. Entschuldige.
Nee, alles gut.
Ich finde das nochmal interessant, weil das, wenn wir jetzt so Aufstellungsarbeit machen, dann gibt es ja manchmal so Dinge, sagen wir, ich mache jetzt alleine Aufstellungsarbeit mit einer Person in Präsenz und die schaut irgendwo hin und das kennst du vielleicht auch hier so Vaga von Kibet, ich glaube, es ist auch die kataleptische Hand, wo man dann versucht mit der Hand nochmal so abzuzeigen, steht es hier? Und dann lässt man es so entstehen, indem man, jetzt kann man es natürlich nicht sehen, ich erzähle es jetzt nur und nur Stefan sieht, wie ich hier so winke in die Kamera und die Hand bewegt sich so nach oben und unten und dann so, hier steht etwas. Und dann kriegt unser Auge so mehr einen Fokus, ja, hier steht etwas. Das ist ja so wie so eine Technik, jetzt im virtuellen Raum hätte ich ja die Möglichkeit zu sagen, ja, da steht jetzt wirklich was und jetzt erlebe ich das auch. Und nicht nur durch eine Hand wird es dargestellt, sondern ja, es ist jetzt genauso groß wie ich oder sogar größer. Oder kleiner und das wird dann auch nochmal erlebbar sein dann, ne?
So. Ja, voll, ne? Vor allem, das muss man auch nochmal dazu sagen, das mit dem Erlebbarsein ist in erster Linie natürlich optisch und akustisch. Also das sind die Sachen, die angesprochen werden über die VR-Brillen, die wir heute haben. Richtig anfassen, haptisch gibt es nichts, dazu bräuchte man ja Feedback in den Fingerkuppen oder sowas. Ja. Olfaktorisch gibt es natürlich auch nichts, da wird nichts mit Riechen sein oder so. Ne? Man ist da in seinen Sinn natürlich eingeschränkt, also da gibt's gar keinen Weg dran vorbei. Aber das, was du gerade beschrieben hast mit Sachen entstehen zu lassen oder so, das ist technisch überhaupt kein Problem. Da musste halt immer die jeweilige Anwendung für programmiert werden. Und wenn es irgendwann mal sowas vielleicht wie eine Beratungs-App für virtuelle Realität geben sollte, naja, warum nicht, dass man auch diese Möglichkeit, Objekte sozusagen herbeizuholen, entstehen zu lassen und so weiter, dort implementiert. Klar.
Ja, und auch wenn man die jetzt
programmieren kann, kein Problem.
Ja, und auch wenn man es jetzt nicht spürt, wie du sagtest, so den Fingerkuppen, es besteht aber trotzdem die Möglichkeit, dass ich ja sehen kann, dass ich etwas in der Hand halte. Und wie du auch gerade sagtest, ne, da waren diese Kinder, die haben da was hin und her geworfen oder haben Fußball hin und her getreten und ich kann trotzdem irgendwas in der Hand haben in diesem Raum und das werfen oder stellen oder legen.
Das muss man dann vielleicht nochmal dazu sagen, das mag ja vielleicht nicht für alle, die jetzt nur zuhören, bekannt sein. Also die VR-Brille ist nicht nur der Helm, den man sich aufsetzt und wo man sozusagen was sieht und links und rechts Lautsprecher hat, die einem sozusagen die Geräusche aus der virtuellen Welt geben, sondern man hat ganz häufig auch eine Handsteuerung dabei und diese Handsteuerung trackt sozusagen die Bewegung der Hände, die wir machen. Und an dieser Handsteuerung sind halt auch verschiedene Knöpfe da dran, mit denen wir Menüs, aber auch Bewegungen machen können in der virtuellen Welt. Das heißt, einmal wird meine wirkliche Körperbewegung getrackt. Das heißt, wenn ich durch den Raum, durch den realen Raum, in dem ich stehe, 5 Meter nach vorne gehe, bewegt sich auch mein Avatar 5 Meter nach vorne. Aber ich kann den auch über so einen kleinen Joystick in der Handsteuerung 200 Meter nach vorne schicken. Und da hört bei mir zumindest hier das Zimmer auf. Da stehe ich schon nach ein paar Metern vor der Wand.
Vor der Wand, ja.
Genau. Und mit dieser Handsteuerung kann man dann tatsächlich auch Objekte bewegen. Das heißt, ich habe jetzt gerade hier ein Glas vor mir stehen und ich strecke meine Hand aus und greife nach dem Glas. Und so ähnlich ist das auch in der virtuellen Welt. Da wird man halt den Controller nach vorne stecken. Man sieht, wie der Avatar, in dem man drin steckt, seinen Arm nach vorne streckt in die Nähe von dem Glas. Und dann drücke ich halt in der Handsteuerung auf den Knopf vorne und dann plupp, dockt sozusagen das Glas an die Hand an und ich kann es an einen anderen Ort in der, was weiß ich, auf dem Schreibtisch, der 2 Meter weiter steht, drehe ich mich um, laufe dorthin und lasse dort sozusagen den Knopf, den ich gedrückt gehalten habe, wieder los und dann steht das digitale Glas in dem virtuellen Raum auf dem virtuellen Schreibtisch.
Ja. Wahnsinn, meine Güte, was da möglich ist. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem einen Thema, Avatare. Ein bisschen hat das ja auch Vorteil, wie du gerade sagtest, also wir haben jetzt nicht etwas, was man riechen kann in dem Raum. Da hatten wir, als wir letztes Mal schon einmal drüber gesprochen haben, sind wir da auch nochmal so rein, weil das kann ja auch ein Vorteil sein, ne? Dass der Raum, in dem ich beraten werde, als Beratende, vertraut riecht zum Beispiel. Genau. Und also es kann ja auch irgendwie was hervorrufen, wenn ich woanders bin und denke, oh, das riecht ja hier wie bei meiner Oma und da habe ich keine guten Erinnerungen dran oder irgendwie sowas. Ja, das kann ja auch Beratung beeinflussen.
Ja. Genau, ja, VR sowie auch jede Art der Online Zusammenarbeit oder der Online-Beratung kann ja auch zu Hause stattfinden. Das heißt, in den Räumen, wo die Menschen sich wohlfühlen, wo die sich das schon so eingerichtet haben, wie es ihnen gefällt, wo sie einen Safe Space haben, sich sicher fühlen, ja, vielleicht auch denen nicht diese Komfortzone brauchen, um an bestimmte Dinge heranzugehen, sich bestimmten Themen zu stellen, mit bestimmten Sachen zu arbeiten. Da habe ich ja jetzt keine Erfahrung gemacht, ne? Das habe ich, das war ja in den realen Experimenten nicht so gewesen. Aber das ist tatsächlich großer Vorteil, den aber andere Sachen der Online-Zusammenarbeit natürlich auch haben. Ne? Ich bin bei mir zu Hause, es geht schneller, ich muss nicht mich 3 Stunden in den Zug setzen, um, keine Ahnung, für irgendein Treffen wohin zu fahren, sondern ich klappe das Ding auf und los geht's. Und wo du ja gerade nochmal drauf hinaus wolltest, ist die Avatar, also die digitale Repräsentation, die Figur, in der wir uns bewegen, weil in diesen virtuellen Räumen, über die wir gesprochen haben, da sind wir natürlich nicht als die Person, die wir sind. Du hattest gerade den Riesen Kermit schon angesprochen oder wir haben es sonst immer Avatar genannt. Das ist halt so der Standardname, den man sagt für die Figur oder was auch immer man dort bewegt, den kann man anpassen. Das geht heute sehr einfach und sehr schnell, dass man gerade ein Foto von sich mehr oder weniger einscannt und dann wird ein Avatar erstellt, der so ähnlich aussieht wie einer selbst oder wie man selbst. Auch da macht es Riesenfortschritte. Ich habe da vor 2 Tagen einen Artikel zugelesen, dass Google da gerade dran ist, mit KI das zu optimieren, also dass die aufgrund von einem Foto digitale Avatare erstellen. Und da habe ich auch ein kleinen Ding zu. Das sieht einfach, das sind fotorealistische Avatare, die sehen einfach richtig, richtig, richtig gut schon aus. Und sowas wird irgendwann auch wahrscheinlich in VR drin sein, dass wir also wirklich sehr einfach fotorealistische Avatare von uns selbst in VR erstellen können. Aber wir müssen halt nicht als wir selbst unterwegs sein. Und man kann genauso als Garfield die Katze unterwegs sein oder als Kermit herumlaufen oder als die Kriegerin oder die weise Alte oder was weiß ich. Also es bietet ganz viele Möglichkeiten, in andere Rollen hereinzuschlüpfen und als andere, Person sozusagen von außen sichtbar zu sein, als die man tatsächlich ist.
Ja, was ja auch nochmal einen sehr interessanten Möglichkeitsraum einfach liefert. Also wir kennen das ja auch so aus der systemischen Beratung, wo wir da nochmal so fragen, sitzen wir gerade gut? Ist der Abstand zwischen uns gut? Soll ich mich nochmal ein bisschen weiter wegsetzen und näher ran? Also wir sind ja sehr auch ja dabei, das für den zu Beratenden auch angenehm zu machen, das Setting. Und das ist ja auch nochmal sehr interessant, was das für Möglichkeiten bietet. Also ist es gut, dass ich gerade so aussehe, wie ich aussehe? Oder soll da vielleicht jemand anders beraten? Das bietet ja auch nochmal eine andere Möglichkeit, weil mein Gegenüber vielleicht auch denkt so, kennen das ja alle, dass wir da bestimmte Bilder im Kopf haben, dass wir an jemanden erinnern könnten. Also welche anderen Dinge es möglich macht, dass wir ganz unterschiedlich aussehen könnten in der Beratung.
Ja, oder vielleicht bei Aufstellungsarbeiten, die man jetzt nicht mit irgendwelchen Klötzchen macht, sondern mit Personen. Und das gibt es ja auch, dass mit ganzen Gruppen gearbeitet wird und verschiedene Personen in der Gruppe repräsentieren verschiedene Anteile oder verschiedene andere Personen, bitte Klaus, sei du doch jetzt mal meine alte weise Großmutter oder Petra, ich bitte dich, du bist meine Beschützerin, ich und ich stelle mir die so vor, du bist ungefähr 2 Meter groß und ganz kräftig und hast ein Riesenschild dabei. Das können wir uns jetzt auch vorstellen und mit irgendwie Kostümen oder wir legen uns ein Tuch um oder so weiter ein bisschen nachstellen. Das ist natürlich durch Digitales optisch natürlich viel schöner, wenn man da wirklich sieht, ah ja, da steht Petra und Petra ist die 2 Meter große Kriegerin mit dem Riesenschild und dieser Anteil von mir.
Ja, und dann erlebe ich die auch, weil ich mit der plötzlich in einem Raum bin.
Genau.
So, ja. Also ne, das macht nochmal auch, ja, ich denke mir auch, dass das in der Beratung auch nochmal was anderes mit dem Körper macht, weil es erlebbarer dann wird und wir, ja.
Ja, es hat eine andere Form von Eindrücklichkeit. Ne? Das Immersion ist da tatsächlich das Schlagwort. Immersion heißt ja, sich irgendwo reinziehen zu lassen und von irgendwas gefangen nehmen zu lassen. Da brauchen wir ehrlich gesagt gar nichts für. Ne? Deswegen habe ich gerade am Anfang gesagt, das hat vor allem Vorteil gegenüber anderen Formen der Online-Zusammenarbeit. Wenn wir uns richtig auf was einlassen, brauchen wir VR nicht. Ne? Guck dir die Kinder an. Und viele Erwachsene können es, oder einige Erwachsene können es ja auch noch, die Fantasie spielen zu lassen. Dann ist es egal, ob Petra 1,50 Meter ist und nur jetzt gerade den Stuhl hochhält. Wenn ich sie angucke und wirklich drin bin, dann ist die auch 2 Meter groß und der Stuhl ist dann das Riesenschild. VR kann dann einfach ein optisches Hilfsmittel sein, um das noch deutlicher zu machen. Und vor allem, um zu interagieren, wenn wir wirklich, wirklich weit auseinander sind und nicht mit den 10 Leuten jetzt gerade vor Ort sein können. Das, was ich auch Weiterbildung machen, wo die Personen aus allen Ecken Deutschlands zusammenkommen.
Ja, ich denke da zum Beispiel jetzt auch an Teams, die ich begleite. Gerade jetzt durch die Pandemie sind auch solche neuen Konstrukte entstanden, dass Menschen gar nicht mehr an dem Ort leben, an dem sie arbeiten. Also zum Beispiel plötzlich arbeiten sie in einer Firma in München und leben in Hamburg, wenn wir jetzt mal so die ganz große Weite da so zwischennehmen wollen. Und dann ist ja auch schon die Frage, wie begegnen wir uns? Ich finde das natürlich auch völlig immer noch gut und richtig, dass wir uns auch in Präsenz sehen. Auch mal zwischendurch, weil ich denke, es macht halt auch was. Ich finde aber, dass auch sowas wie VR da ja noch mal eine weitere Möglichkeit reinbringt. Wenn wir jetzt mal so den Bogen schlagen zu unseren Systemiker-Herzen, ne? Und man sagen, ja, Handel steht so, dass sich die Anzahl deiner Möglichkeiten erhöht. Auch das wäre ja noch mal interessant zu sagen, gut, wir können uns in Präsenz dann sehen in München oder wir sehen uns mal als Kachel in einem Zoom-Meeting oder in einem virtuellen Raum. Und setzen uns da zusammen auf die Couch oder so.
Ja, auch weil da andere Sachen möglich sind, ne? Wenn man virtuell über die Distanz zusammenarbeitet. Da kann man sowas wie Seitengespräche halt führen. Ne? Wenn man an einem großen Konferenztisch zusammen ist, dann schnattert man ja auch eher nicht mit der Person, die 5 Meter weiter quer über den Tisch sitzt, sondern mit den Tischnachbarin, die links und der rechts neben einem sitzt und dort flüstert man da nochmal was rüber. Ich habe es gerade nicht gehört. Kannst du mir das nochmal, ich muss mir das nochmal kurz aufschreiben oder so. Und das ist in VR halt so, ne? Weil die Avatare, die neben einem sind, die hört man lauter als die Avatare, die auf der anderen Seite des Raumes stehen. Also da spielt Entfernung und Nähe und Distanz wieder eine Rolle. Und das ist ja in Videokonferenzen nicht so. Da sieht man halt die 10 Kacheln und alle reden gleich laut, außer jemand hat so seine Mikrofoneinstellung total vergeigt. Aber ansonsten sind da ja prinzipiell alle gleich laut und es hat es gibt halt diese Räumlichkeit nicht.
Ja, also das ist auch schon nochmal so ein ganz interessanter Zusatz, ja. Also, dass ich lauter, leiser höre. Also, wenn du da auf mich zukommen würdest jetzt im virtuellen Raum, dann würde ich, während du dann sprichst, dich immer lauter hören oder wenn du dich entfernst, dann leiser hören. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Unterschied zu Videokonferenzen, das stimmt.
Ja, und weil du gerade so Arbeiten mit Teams angesprochen hast, da sind wir im Vorgespräch auch schon mal kurz drauf eingegangen, sind wir beide angedockt an so eine Übung, die man ganz häufig kennt, wenn Teams sich das erste Mal treffen. Wer kommt denn hier jetzt gerade wo aus Deutschland oder aus Hamburg oder so, verortet euch mal im Raum? Ja, das virtuell abzubilden geht gar nicht, aber wir haben festgestellt, das ist eine Übung, die finden wir beide irgendwie ganz lustig und haben wir beide Spaß dran, immer das im echten Leben zu machen, wenn man so Aushandlungen macht, wer hat denn jetzt welchen Abstand zu wem und wer verortet sich denn, wo ist denn hier, bei mir ist Dortmund und die Westfalen alle zu mir und auf der anderen Ecke, nein, hier ist aber Berlin. Berlin muss doch viel näher dran sein. Genau. Ich dachte, diese Aushandlungsprozesse, die ja was total Lebendiges, Spaßiges, Auflockerndes haben. Die Übung, wo ich weiß, weil du mir das im Vorgespräch, ne, weil wir drüber gesprochen haben, dass du die auch ganz lustig findest. Ja, und das geht halt nicht, wenn wir da so in Kacheln beisammensitzen, dann kann man halt so eine Deutschlandkarte anpinnen und sagen, hier, ich bin da. Und dann ist aber der ganze Spaß dabei, der Aushandlung vorbei. Ne?
Genau, richtig. Und ich erlebe das auch so, bei Padlet ist das irgendwie möglich, dass man sagt, so, ich nehme jetzt hier eine Deutschlandkarte rein, wie häufig habe ich das schon digital gemacht, ne? Dann so, ja, verortet euch mal, dann so plüpp, 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 da sind sie. Und dann so, aha, spannend. Und das, wie du sagst, ist natürlich was ganz anderes, wenn Menschen sich da verorten müssen, schon miteinander sprechen. Und
Ja, das ist halt dann ein Aushandlungsprozess bei, ne? Weil es gibt halt den Rahmen nicht, sondern wir müssen halt über unsere Nähe, die wir zueinander finden, und so müssen wir uns da zurechtbäumsen.
Ja, genau. Und im echten Raum ist ja auch manchmal so, dass Leute so bis hinten zur Tür gehen und so, ich komme von ganz tief unten in Bayern und so, hallo Annette, siehst du uns noch? Ja, ja. Oder so. Also diese Dinge entstehen da ja auch, ne?
Genau. Ja, das macht einfach Spaß. Das ist lustig und lebendig und hat auch einfach was so, ne? Und das ist sowas, was ich mir ganz konkret vorstellen kann, dass das Spaß mit Teams macht. Aber bis es soweit ist, dass alle Leute das technische Equipment zu Hause haben sollen, das ist einfach nicht so, ne? Da kann man drüber nachdenken, aber deswegen heißt es ja auch, oder sprechen wir ja auch heute darüber, was könnte gegebenenfalls Zukunft sein oder ein Teil der Zukunft und was und wie und in welchem Maß uns da ereilen wird, ob das überhaupt wünschenswert ist und ob wir das auch überhaupt wollen. Und so steht ja nochmal total auf einem anderen Blatt. Da kann man ja auch sehr, sehr kritisch hinterher schauen. Noch gar nicht haben wir uns ja solche Sachen wie Datenschutz und wenn es sowas wie das Metaverse wirklich irgendwann mal gibt, liegt das dann in der Hand von einem Konzern? Im Moment wettet ja vor allem Meta auf, also Facebook auf diese ganze Geschichte. Ist ja nun auch nicht der vertrauenswerteste Konzern, den wir haben. Ich finde, solche Diskussionen muss man auch immer mitführen. Die Frage ist halt, ob das halt heute hier der Fokus ist, wie wir darüber sprechen sollen. Aber mir ist es zumindest wichtig, das einmal erwähnt zu haben und zu sagen, ich find's spannend und ich mag da auch gerne hingucken, aber ich bin nicht derjenige, der da mit einer Riesenfahne steht und sagt, ey, alle Leute, ihr müsst jetzt in VR kommen, weil das ist der Shit und das ist unsere Zukunft und nur so wird's für die Menschheit geil.
Ja, ich hoffe, dass wir das auch gar nicht hier so spannen, den Rahmen, auch wenn wir jetzt so viel über Vorteile gesprochen haben. Ich finde das nämlich auch sehr gewinnbringend, da in beide Richtungen zu schauen, auch zu gucken, was ist es möglicherweise nicht oder was bräuchte es denn, dass es eine weitere Möglichkeit werden könnte für die Zukunft. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit Facebook und Metaverse, das ist natürlich auch etwas, was wir sehr kritisch betrachten könnten, wo wir uns ja auch fragen müssten, ne, was macht das mit dem Datenschutz, was geben wir da eigentlich alles ab, gerade auch so bei den Videokonferenzen, bei den Tools, die es da gibt, da schauen wir auch schon, also ich natürlich auch, was ist im deutschsprachigen Raum, was sitzt gerade in Hamburg, Berlin oder so, dass ich weiß, das geht mit dem Datenschutz auch einher, was auch nicht, weil wir haben nicht immer alles auch im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, oder in der EU. Und selbst wenn die in der EU sitzen, ist ja auch mal wieder die Frage, wo liegen denn die Server? Ja, also das ist auch manchmal etwas, was dann so ein bisschen schwierig ist, dass man sagt, okay, sitzen in Berlin, ja, aber gut. Und die Server sitzen in den USA oder so. Und da muss man natürlich auch genauer hinschauen. Ich finde, also ich erlebe das schon so, dass diese VR-Brillen, ich sehe die gerade überall. Also ich habe jetzt nur ein bisschen in letzter Zeit mal so geguckt im Internet, welche Konferenzen sind mir da begegnet, auch in den sozialen Medien. Und überall sah ich Menschen mit diesen Brillen, die da irgendwas ausprobiert haben. Und in den Artikeln, die ich da bisher zugelesen habe, heißt es auch, gut, es wird natürlich nicht die Präsenz ablösen. Es ist auch etwas, wo ich mich frage, ob wir das wollen als Menschen. Mhm. Wir sind ja irgendwie soziale Wesen. Aber ja, gibt es da eine weitere Möglichkeit? Und da wird häufig davon gesprochen, dass Teams das nutzen könnten. Oder, fand ich auch interessant, in der Therapie, gerade bei Menschen, die Schwierigkeiten haben mit dem Essen, bei Essstörungen, weil wir andere körperliche Erfahrungen machen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass es was im Sport macht. Ja,
also ich, Entschuldigung, wenn ich dich da gerade unterbreche, du hast gerade mit Therapie was angesprochen, wo es tatsächlich auch schon viel genutzt wird. Also diesen beraterischen Kontext, den ich mir jetzt angeschaut habe, habe ich woanders nicht gefunden. Und ich habe tatsächlich da viel zu recherchiert in den letzten 2 Jahren. Wo es das schon länger gibt, ist, wenn man in die Expositionstherapie hereinschaut. Und dann geht's halt aber eher darum, zum Beispiel Menschen, die Ängste vor Spinnen haben, virtuell mit Spinnen zu konfrontieren und durch diese, na klar, durch Psychologen begleitete Expositionen da Schritte zu machen.
Spannend.
Das gibt's tatsächlich schon und das ist, da bist du so eine spinnende genau. Freundin, wollte ich gerade sagen. Das ist dann nicht.
Genau. Ja. Also in Anführungsstrichen, ja.
Genau. Also das gibt's tatsächlich schon und wird angewendet.
Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Teams anwenden, die eher so eher aus der IT kommen, also die vielleicht sowieso Softwareentwicklung machen oder so, könnte ich mir das auch vorstellen, weil vielleicht einfach die Zielgruppe da so affiner ist und dann sagt, oh, das könnten wir doch auch, also vielleicht entwickeln sie ja auch etwas für den virtuellen Raum, warum sollten sie es dann nicht gleichzeitig selbst nutzen? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja auch, also wir haben viele Unternehmen in Deutschland, die in diesem Bereich auch arbeiten. Gerade für uns Coaches oder Team- und OrganisationsentwicklerInnen, denke ich, dann könnte das schon nochmal Zukunftsmusik werden. So,
ja. Klar, ne, da kann ich mir tatsächlich vorstellen. Gibt viele, die das mittlerweile auch professionell nutzen hier in Hamburg. Ich habe jetzt gerade peinlicherweise den Namen vergessen, aber gibt es eine ganze Firma, die sich halt nur mit VR-Applikationen raussuchen. Die sind natürlich, die stecken da drin, so, ne? Den macht man dann auch kein X für ein U vor. Und da muss man sich dann, da glaube ich, wenn die sich irgendjemanden als Berater suchen, der die Sachen dann vielleicht irgendwann mitmacht, weil die nicht mehr nur in Hamburg sind, sondern in allen Teilen der Welt verstreut, dann wird da bestimmt auch eine Nachfrage sein und sagen, ja, kannst du nicht für uns auch eine Teamentwicklung anbieten und wir machen das in VR. Hast du das Equipment da? Brauchst du was von uns? Kennst du dich damit aus? Und deswegen, wird das für einen Teil der Leute tatsächlich oder glaube ich auch eine Sache sein, die irgendwann eine Rolle spielen wird. Noch, und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen ins Kritische, noch sehe ich das halt tatsächlich überhaupt nicht.
Ja, genau. Ja,
also bin ja angefangen zu erzählen, womit ich das gemacht habe. Und das ist ein totaler Hacking-Ansatz. Das muss man sagen. Also Hacking im positiven Sinne. Man hackt irgend so ein Gerät so, dass es gut funktioniert oder dass es eine andere Sache macht, als die sie eigentlich machen soll. Wow Holland, das ist einer, der hat damals den Chaos Computer Club mitgegründet. Dem wird zumindest das Zitat nachgesagt, dass Hacken das ist, wenn man eine Kaffeemaschine dafür benutzt, um Toast zuzubereiten.
Ja, verstehe.
Das ist halt auch so ein bisschen der Ansatz. Also dieses VR Chat, das ist keine App, die dafür ins Leben gerufen wurde, dass man darüber Beratung macht. Man kann es machen, ne, weil man Interaktionen in dem Raum machen kann und ja, die Beispiele, die wir heute besprochen haben, kommen aus dem Bereich. Aber wenn es sowas um sowas wie Datenschutz geht oder ist es wirklich eine Anwendung, die dafür maßgeschneidert wurde, dann muss man einfach sagen, nee, ist es nicht und ich würde jedem davon abraten und ich mache es auch nicht, offiziell Beratung da anzubieten und zu sagen, hier, ich habe dann abgesicherten Raum und so. Man macht sich Gedanken darüber, ist das die Videokonferenz, die wir benutzen, ist die datenschutzrechtlich konform? Und da muss man sagen, alles, was da gerade VR angeht oder VR-Chat oder wie auch immer,
ist noch nicht so.
Nee, ist nee. Nicht. Also ist ja. Ja. Gibt's, das gibt's einfach nicht. Ne? Das ist, ja. Wer das jetzt macht, der muss ich sagen, ja, bitte
ja.
Rein damit, stürzt sich rein. Es macht unglaublich Spaß, man kann unglaublich viel lernen. Aber bitte segel nicht unter der Fahne und sag so, ja. Das ist alles voll okay und wir machen das jetzt so und das ist eine abgesegnete Form der Beratung, sondern das ist halt tatsächlich immer Experiment. Und das habe ich auch mit den Leuten, mit denen ich es gemacht habe, vorher erst deswegen in den Gesprächen immer geklärt. Was ist denn da jetzt das Anliegen? Ist genau verstanden worden, worum es geht? Traut man sich zu, das in VR zu machen? Ich bin nebenan, wir können jederzeit den Helm runternehmen und gehen in ein normales Setting rein und so. Ja.
Ja, genau.
Deswegen, wir sind an dem Punkt, wo man ganz viel schon machen kann, aber ja.
Ja, ich finde es auch ein bisschen interessant, dass es gar nicht so nachgewachsen ist. Also wie du auch am Anfang das erzählt hast mit diesem Skype und dann hatten wir jetzt Zoom. Wow. Mhm. Und trotzdem gab es so von vielen Menschen, auch mit denen ich gearbeitet habe, ja auch so Vorbehalte, dass jetzt wirklich, also nicht jeder hat vielleicht schon mal vorher geskypt, ne? Und dann war das Zukunft und neu und andere haben das schon 10 Jahre getan. Ja. Und jetzt erlebe ich das wieder, wenn die Tools sich ändern. Also Zoom ist vielleicht oder vielleicht auch sowas wie Teams, ne? Microsoft Teams oder so ist jetzt sowas wie ein Check, ne? Abgehakt. Mhm. Das können wir jetzt und Zoom bringt da gerade neue Sachen raus. Boah, jetzt haben wir da auch ein Whiteboard, Mensch und so. Toll. Und dann gibt es nochmal so Zusatzsachen, die ich dann mittlerweile auch gerne nutze, sowas wie WonderMe, die haben übrigens auch Sitz in Berlin, wo wir, habe ich dir auch schon mal erzählt, wo wir in so kleinen Bubbles sind und wenn die sich so treffen auf dem Bildschirm, dann entstehen zwar wieder so ein Austausch mit Kacheln, aber ich habe zumindest so eine Bewegung drin, ne? Wie so ein kleiner Pac-Man, der dann so zu dem nächsten geht. Und da erlebe ich dann auch immer wieder, wenn es ein neues Tool ist, brauchen wir wieder so das Zutrauen, es wieder auszuprobieren. Und jetzt gibt es schon so Sachen wie Whisper zum Beispiel. Das ist, da habe ich auch einen Avatar, aber ich bin natürlich nicht in einem virtuellen Raum, sondern ich sehe den dann einfach auf dem Bildschirm hin und her laufen und könnte da auch mit Teammitgliedern hin und her laufen und habe dann da so riesige Wände, wo ich da Post-its dran packen kann. Auch da müsste ich wieder Leute einladen, wollen wir das mal ausprobieren? Sollen wir das mal machen? So, also es braucht immer wieder diesen Zusatz. Ich erlebe das aber tatsächlich, Stefan, dass wir jetzt in diesen 2 Jahren, gab es jetzt immer mehr. Also es gab Zoom, dann Wonder, dann diese Sachen, dann auch sowas, wo ich ein Foto reinpacke oder ein Foto von mir gemacht wird und so ein halber Avatar von mir gebaut wird, der sich im Raum bewegen kann. Ja, also von daher kann ich mir vorstellen, dass wir trotzdem dahin gehen, aber dass es auch Menschen braucht, die auch Lust haben, das auszuprobieren und dann auch sagen, okay, es ist wirklich ein Mehrwert für mich, neben der Sicherheit natürlich, also neben dem Datenschutz. Ja. Das ist vielleicht nochmal so, möglicherweise könnte das mehr in der Zukunft genutzt werden.
So. Und viele Sachen brauchen ja auch einfach Zeit, um erstmal so zu reifen. Ne? Dann weiß man, da gibt es so eine Technologie und dann hat man die genutzt und dann vielleicht für das eine oder andere, ja, aber in der Arbeit kann ich es mir doch nicht vorstellen und dann wird man vielleicht durch sowas wie eine Pandemie irgendwann dahingeschubst und dann muss man sich das vorstellen können. Und ja, das wird sich, ja, braucht, viele Sachen brauchen dann einfach Zeit und brauchen auch mal Reife und irgendwann kommen dann halt diese ganzen Anwendungen, von denen du gerade gesprochen hast, die wären ja oder waren ja auch technisch möglich schon vor 5 oder 10 Jahren, aber da war einfach noch nicht der Markt dafür da, weil alle Leute gesagt haben, naja, come on, also wenn wir uns treffen und wenn wir was zu besprechen haben, dann möchte ich aber auch, dass alle Personen an einem Tisch sitzen. Und das hat sich halt über diesen langen Zeitraum der letzten Monate und Jahre aufgebrochen, dass Leute da auch für sich Vorteile entdeckt haben. So viele von Kollegen zum Beispiel, die gesagt haben, nein, von zu Hause arbeiten und alles nur digital und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und will ich gar nicht. Und die jetzt aber auch Annehmlichkeiten im Homeoffice entdeckt haben und sagen, ja, also so einen Tag in der Woche kann ich mir das gut vorstellen, weil dann passt das gerade gut, weil dann kommt meine Tochter von der Schule oder sowas und da war ich sonst immer so spät da oder, ne, da wird ja jeder für sich so wahrscheinlich eigene Bilder im Kopf haben, warum das oder in welchen Fällen das auch einen Vorteil haben kann. Und genauso sehe ich das halt auch mit VR. Ich glaube nicht daran, oder ich fände es auch erschreckend, wenn wir alle in der Zukunft leben, wo wir uns irgendwas vor die Augen klappen und dann findet unser Leben nur noch in VR statt. Ich meine, die ganze oder viel von der Science-Fiction-Literatur, die sich damit befasst hat, so mit dem Komplex VR, die ist eher dystopisch. Da sieht so aus, dass das, dass die Welt halt, dass die Welt am Hintern ist und alles ist Mist und man flieht sich dann halt in so eine digitale Nebenwelt. Ready Player One ist da wahrscheinlich für die Leute, die da mal was nachschauen wollen oder vielleicht Lust auf so einen Blockbuster-Kinofilm haben, der ihnen das so ein bisschen näher bringt. Kann man auf jeden Fall mal empfehlen und kann man reinschauen. Du merkst, ich schweife so ein bisschen ab. Ich komme schon wieder in meine Erzähllaune und in meine Medienempfehlung. Das ist ja auch das, was ich gerne mache, dass ich so sage, ey, das ist eine spannende Sache, guck da mal rein. Empfiehlt sich, wenn man mal eine Dystopie zum Thema virtueller Realität schauen will. Und ich glaube aber und hoffe auch, dass das nicht so sein wird, sondern dass Leute halt das anklacken, wenn es ihnen Spaß macht und wenn sie das Gefühl haben, dass ich gerade einen Mehrwert und habe da was von.
Ja, das hoffe ich auch. Also ich erlebe es jetzt auch nach diesen zwei Pandemiejahren, dass es so eine schöne Mischung sein kann. Also ich glaube, gerade für uns selbstständige Coaches oder auch Team- und OrganisationsentwicklerInnen ist es natürlich so, dass sich die Auftragslage auch verbessert hat, weil wir jetzt Unternehmen aus allen Bundesländern einfach mal so mit dem Portfolio haben, ohne dass wir dort immer hinfahren mussten. Und jetzt hat es natürlich eine sehr interessante Mischung zu sagen, ich komme mal wieder für einen ganzen Tag und dann machen wir wieder ein paar virtuelle Sitzungen. Und da würde ich das auch als eine schöne Möglichkeit sehen, vielleicht für die Zukunft zu sagen, dann sehen wir uns wieder in echt, dann probieren wir mal was im virtuellen Raum aus oder in der Videokonferenz mal eben kurz, sodass es so eine Mischung werden darf, also immer nur im Hinblick auf Möglichkeiten. Okay, das ist jetzt mein frommer Wunsch, dass es so wäre, aber das wäre eine schöne Sache. Interessant finde ich gerade auch, wir sind hier in einem Podcast, wir zwei, das wird ja konserviert. Wer weiß, wenn man das in 5 Jahren hört, denkt man so, was haben die beiden sich denn da unterhalten, ne? Wow. Virtuelle Realität, das war ja, was erzählen die denn da?
Ja, naja, so ist das, eine kleine Zeitkapsel. So ist und man muss natürlich auch auf den Blick gucken. Wir gucken hier mit dem Blick der Beratenden. In anderen Bereichen ist das viel mehr Realität und naja, wie es wird, weiß keiner. Come on. Aber ich glaube, so die große Schneise wäre ein bisschen vermessen anzunehmen, wenn es dann nicht drum geht. Ich will da jetzt gar nicht auch vielleicht so auf diese einzelnen Vorteile oder Nachteile von der Technologie draufhacken. Aber wenn man so schaut, wie Technik in den letzten Jahrzehnten immer näher an unsere Körper herangerückt ist, also von einem Fernseher, der auf der anderen Seite hing und ein Rechenzentrum, wo IT stattfand und dann war IT auf den Schreibtischen und dann war IT im Laptop und konnte immer mitgenommen werden und dann war es bei uns in der Hosentasche und viele Leute haben das Handy jetzt an so einer Kette um den Hals hängen und come on, was soll's? Und als Smartphone, Smartwatch um die Handgelenke, so nicht. Ohrstöpsel, schau dir mal an, wie viele Leute heute mit kabellosen Kopfhörern die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Auch das ist Technik, die uns immer mehr, die immer mehr auf uns drauf kriecht, die immer mehr in uns, immer näher an uns Menschen herangeht. Und da hätten wir wahrscheinlich vor 10 Jahren auch noch gesagt, wie gruselig ist das denn, wenn man sich heute anschaut, wie viele Leute da an der S-Bahn-Station lesen und alle gucken auf so ein kleines Plastikding in ihren Händen. Da hätten vor 10 oder 15 Jahren auch alle die Hände geschüttelt und gesagt haben, geht's noch?
Echt?
Was ist da denn jetzt los? Ja. Aber es ist Normalität, ne, weil wir halt damit gelernt haben, umzugehen. Und einem kommt das heute nicht mehr bescheuert vor. Nicht mehr so. Und jetzt kommt es einem halt heute bescheuert vor, wenn die Menschen auf eine Kunstausstellung gehen und haben dann da VR-Brillen auf und alle gucken sich halt so in den Kunstwerken um. Und man hat so das Gefühl, wo... Was macht ihr denn eigentlich? Wie bescheuert ist das denn?
Wie sieht das denn aus? Ja, genau.
Ja. Aber ich glaube halt, die Brillen werden es nicht werden. Ne? Dafür sind sie zu klobig, zu groß. Aber auch da wird Technik Wege finden. Und wir haben bisher uns nicht davon abgestreift und gesagt, nee, Maschinen, IT gehen nicht so nah in unser Leben, hören nicht auf unsere Stimmen und Siri abgestellt oder irgendwie die Smartwatch weggeschmissen. Das haben wir nicht gemacht. Und deswegen glaube ich, auch dieser weitere Schritt irgendwie wird Technik vor unsere Augen kommen. Ich glaube jetzt nicht an die Riesenbrille, habe ich ja gerade schon gesagt, aber vielleicht irgendwas Kleineres, Smarteres, wer weiß, wie das aussieht, ob es dann rein virtuell oder augmented sein wird, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Aber ganz prinzipiell diese Überlegung zu sagen, das wird es nicht geben, sehe ich jetzt erstmal so nicht, sondern denke, naja, die Menschen sind halt in diese Richtung immer weiter gestiefelt. Dann könnte das erstmal, könnte man sich, es ist gerechtfertigt zu sagen, ja, das mag ein weiterer Schritt sein.
Ja, genau.
Wie gesagt, ob es gut oder schlecht ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja. Machst du es denn weiter gerade oder machst du es in Zukunft weiter? Was meinst du so klar, ja?
Ich bleibe da dran und ich verfolge, was da geht und was schaut, dass ich mir jetzt alle 2 Jahre das neueste Gadget kaufe, eher nicht. Mhm. Man müsste natürlich dann auch überlegen, in welcher Form macht man Beratung. Ich mache es sehr gerne für alle Leute, die da Interesse drin haben, die sagen, hier, kannst du es mir mal zeigen, kannst du mich da mal so mitnehmen und können wir vielleicht auch mal eine Beratung so machen, wie fühlt sich das an und so weiter. Ja, aber ich habe ja gerade schon dir versucht zu sagen, aus welchen Gründen ich das nicht gewerbsmäßig sozusagen anbiete und sage, Leute, ich mache mit euch Beratung in VR. Da gibt es einfach diese Infrastruktur, die man braucht, um das okay zu machen. Die gibt's da nicht dafür, ne? Aber ich werde das auf jeden Fall verfolgen und bin damit am Start und lass das nicht aus den Augen, weil ich es spannend finde. Das sage ich heute. Naja, vielleicht
mal gucken.
Vielleicht hat es mich in 5 Jahren so genervt, dass ich da überhaupt keine Lust mehr drauf habe. Ich bin auch jemand, der sich gerne immer neue Sachen anschaut und als Generalist unterwegs ist und Sachen müssen mich begeistern und ich muss Bock darauf haben. Und wenn das irgendwann nicht mehr bockt oder ich habe das Gefühl, das geht in eine Richtung, die da möchte ich einfach nicht dabei sein, dann bin ich nicht mehr dabei.
Ja, verständlich. Na gut, also wir verlinken auf jeden Fall deine Seite, Stefan. Sehr wahrscheinlich heißt die. Auch ein schöner Name, so da kann man nochmal drauf gucken und vielleicht meldet sich ja der ein oder andere dann bei dir und sagt, magst du es doch mal mit mir ausprobieren und dann gibt es vielleicht eine kurze Anreise nach Hamburg zu dir. Möglicherweise, es soll ja Leute geben, die hören hier diesen Podcast, da gibt es schon einige.
Ja, ich habe es tatsächlich auch schon gemacht, dass man die Brillen in der Republik herumschickt. Das ist dann natürlich ein bisschen einfacher als ein bisschen schneller und kostensparender, wobei... Jetzt haben wir das 9-Euro-Ticket, da ist Brille hin und zurück geschickt. Natürlich fast noch teurer.
Das stimmt. Lohnt sich vielleicht dann auch ein Besuch. Okay, jetzt so. Stefan, ich danke dir auf jeden Fall für das tolle Gespräch heute. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das möchte ich auf jeden Fall noch mitgeben dazu? Oder hast du das Gefühl, nein, wahrscheinlich ausgesprochen sind wir wahrscheinlich nie dazu.
Nee, ausgesprochen sind wir nicht. Wenn du noch Fragen hättest, dann hättest du sie gestellt. Mir ist jetzt erstmal gerade nichts im Kopf, was ich unbedingt noch loswerden würde.
Ja. Ja, klasse. Dann danke ich dir für das Gespräch heute sehr und gerne, dass du uns da so mit reingeführt hast in das Thema VR. Und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen jetzt was, also dass man sich denkt, boah, das möchte ich nochmal ausprobieren. Und genau, deine ganzen Kontaktdaten sind ja hier verlinkt.
Danke. Genau, wenn da jemand Lust auf Austausch hat oder kritische Anmerkungen hat, finde ich das auch super. Ne? Wie gesagt, ich bin da kein Verfechter und halte da nicht irgendwie eine Fahne hoch. Ich finde Denkansätze und Querdenken, auch wenn das jetzt so ein sehr schwieriges Wort in den letzten Jahren geworden ist, finde ich eine wahnsinnig gute Eigenschaft. Und wenn da jemand irgendwas zu quer gedacht hat, dann freue ich mich immer über Input.
Super. Okay, danke dir, Stefan.
Und sehr tschüss. Gerne. Danke dir, dass ich hier sein durfte und wir uns unterhalten konnten. Ciao.
Tschüss.
Ja, auch an dich. Danke, dass du heute dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du deine Gedanken mit mir teilen magst, dann schreib mir gerne entweder via Mail oder kommentiere auch gerne den Artikel zum Interview auf meiner Homepage. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und ja, bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.